Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Ja, ne? Und dann gibt es ja noch eine ganz neue Form. Das hat mich die ganze Woche beschäftigt. Welche Bestattungsformen, welche neuen Formen sich entwickelt haben und was mittlerweile, wie heißt es immer so schön, so ein bisschen eingebürgert ist. Und das, was jetzt ja immer mehr bekannt geworden ist, ist die sogenannte Re-Erdigung.
Mhm. Genau. Das ist in aller Munde, ne? Weil es jetzt ja sogar durch die Tagesschau lief, was ja viele immer noch gucken.
Das ist natürlich Werbung pur.
Richtig, also das wird stark beworben und ist inzwischen ja in Hamburg wird es praktiziert. Es hat angefangen in Mölln, wurde es praktiziert.
Ja.
Und wo eigentlich noch in Deutschland?
In Berlin, die sitzen in Berlin.
Richtig. Ja, die sitzen in Berlin, aber wird es in Berlin praktiziert?
Ich weiß nicht ganz genau. Hier in Hamburg auf dem Ohlsdorfer Friedhof die ersten Re-Erdigungen stattgefunden haben.
Ja, und der Ohlsdorfer Friedhof will auch einen eigenen Kokon aufstellen.
Okay.
Dass man sie also dort durchführen kann, die Re-Erdigung.
Jetzt müssen wir natürlich sagen, was ist denn eine Re-Erdigung? Das heißt, eine Re-Erdigung, da geht es ja darum, dass ein Körper, wie war das? Der ist ganz und gar aus Erde gemacht und wird der Erde zurückgegeben. Also eine Re-Erde.
Genau, wird innerhalb von 40 Tagen durch bestimmte natürliche Beigaben.
Das sogenannte Substrate.
Genau, Substrate wie Stroh und Heu vor allen Dingen und Blumen und all sowas wird ja der unbekleidete Körper gebettet auf dieses wunderschöne Substrat. Mhm. Und wird dann unter Hinzufügung von Wasser und ich weiß nicht, wird noch was dazugegeben eigentlich?
Es muss eine ganz gewisse Temperatur eingehalten werden.
Genau, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall wird er gewendet. Diese 40 Tage lang und der Mensch.
Der Kokon bewegt sich.
Genau. Der Mensch wird innerhalb von 40 Tagen zur Erde. Es bleiben natürlich ziemlich viele Knochen übrig, wesentlich mehr als bei der Kremierung, bei der Einäscherung. Und das Ganze wird am Schluss dann in einem Tuch zu Grabe getragen. Das heißt,
es gibt eine Friedhofspflicht. Und es ist so, dass das eine Re-Erdigung, das heißt eben halt, in 40 Tagen ist der Körper wieder zur Erde geworden. Und die Erde ist friedhofspflichtig.
Genau, und die wird dann in einem Tuch eben, deswegen sage ich extra, zu Grabe getragen, also in ein Friedhofsgrab. Und ich habe immer den Eindruck, dass das ganz schön kostspielig ist.
Ja, ich habe die Kosten habe ich nicht genau im Kopf. Und ich habe ehrlich gesagt, ging es mir, als ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, warum denn so eine Eile? Warum denn 40 Tage wird doch sowieso zur Erde?
Hm. Ja, ich habe den Sinn jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Ich meine, gut, noch eiliger ist ja die Einäscherung, muss man sagen.
Ja.
Und das Aschensubstrat, wenn man so will, was dann übrig bleibt, ist ja dann eigentlich schon vergänglich und ist schon ja Teil der Erde dann innerhalb kürzester Zeit.
Ja, Mineralstoffe halt, ne?
Sogar auch gar nicht so unschädlich für die Erde, ne?
Es sei denn, es sind Platinverbindungen mit drin.
Ja, gut. Hast du natürlich immer, ne? Egal in welcher Form.
Na, wenn du ganz besonders dann, wenn eben halt eine zytostatische Chemotherapie.
Das haben ja sehr, sehr viele Menschen heutzutage und da weiß ich, dass zum Beispiel in Amerika oder bleibe ich nochmal erstmal hier, die Verwesung dauert natürlich erheblich viel länger, wenn der Körper stark chemotherapeutisch behandelt ist.
Auch das. Ja, aber gleichzeitig ist ja das eine Frage der Zeit. Wir haben doch. Im letzten Jahr haben wir ein paar Sendungen gemacht über Zeit. Mhm. Und wir haben doch Zeit. Also so 85 Jahre leben oder 95 Jahre leben und die andere Seite ist die Unendlichkeit. Wir haben doch Zeit. Mhm. Lassen wir der Erde doch ein bisschen Zeit, die macht das schon.
Finde ich eigentlich auch. Also ich Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das auch eine Geschäftsidee ist, die klar dahinter steht bei dieser Beerdigung. Ich bin da jetzt nicht so aufgesprungen auf diese Idee bisher, aber vielleicht, ich habe andererseits auch noch niemanden getroffen, der mich jetzt so richtig mal dafür begeistern konnte. Da hoffe ich immer noch drauf, dass mir noch mal jemand begegnet, der, das meine ich ganz ernst. Es ist ja so, wenn man für etwas brennt, eine Idee, dann hat man natürlich auch mehr Feuer, das man auf jemanden abgeben kann. Und das passiert mir ja vielleicht noch. Und dann werde ich noch mal berichten, ob mein Zugang dazu irgendwie ein anderer geworden ist. Also gibt es jetzt was dagegen spricht? Ja, für mich ist zum Beispiel, ich finde es schwierig, dass das so eine Doppelung ist. Also du hast es aber eben schon angesprochen, ne, dass dieses zur Erde werden eben eigentlich beschleunigt wird und ich aber dann trotzdem noch ein Grab kaufen muss, als wäre es eine normale Bestattung. Und das verstehe ich nicht ganz. Also warum man dann nicht anders damit umgeht, warum es dann nicht extra ein Feld gibt zum Beispiel, wo diese Reerdigungsverwandlungen bestattet werden dürfen.
Ja.
Aber das kommt ja vielleicht auch noch, das kann ja sein.
Wer weiß, ist ja erst der Anfang, ne? Genau. Aber das ist sozusagen, momentan ist das tatsächlich in aller Munde.
Da würde ich noch lieber, das haben wir bei der letzten Folge auch noch nicht innerhalb der Einäscherungen erwähnt, da würde ich sogar fast lieber dann meine Asche mit dem Pflanzen eines Apfelbaums verbinden.
Ja,
also das gibt es ja auch. Ja, ja, das machen ja in Holland, wird das ganz viel gemacht, gibt es auch extra eine Firma, das kann man auch so buchen. Was mich da immer so ein bisschen von abhält, das meinen Zugehörigen besonders ans Herz zu legen, ist, dass es eben sehr lange dauert, also dass die Asche dann erstmal der Firma übergeben wird und die Zucht, die Anzucht dieses Apfelbaums, der auch in einer doppelten Form gemacht wird, falls der eine nicht angeht, haben sie noch einen zweiten in der Hinterhand. Das dauert, ich glaube, 9 Wochen oder so, bis die so weit sind, dass der dann beigesetzt werden kann. Und das stört mich so ein bisschen daran.
Ja, ich finde, das könnte man ja im Grunde genommen auch ein bisschen einfacher machen. Man könnte ja sozusagen, wenn es eben halt um eine Kremierung geht, dann könnte man ein bisschen, kleines bisschen Asche, anständiges Bestattungshaus macht das, gibt dir ein kleines bisschen Asche und das machst du selbst an einen kleinen Apfelbaum, den du pflanzt. Das finde ich
wäre. Naja, was man natürlich zur Not immer machen kann, ist eben die sogenannte halblegale Methode übers Ausland, dass man eben dann doch den Verstorbenen in den eigenen Garten oder ins Haus an der Ostsee oder irgendwo mitnehmen kann, wo er gerne bestattet oder wo man selbst als Angehörige gerne möchte, dass er bestattet ist und dann vielleicht noch in Zusammenhang mit einem Obstbaum.
Auch das ist eine Möglichkeit und gleichzeitig finde ich, auch da müssen wir uns Pro und Contra angucken.
Was spricht denn da dagegen?
Dagegen spricht tatsächlich, ich habe mal einen Anruf gehabt von einem Mann, ich war irgendwo vor Jahren, denn aus Texas. Der sagt, bei uns können wir die ganzen Urnen ja mit nach Hause nehmen. Ich habe jetzt schon 4 Urnen bei mir im Regal stehen. Ich bin jetzt 85. Und was passiert, wenn ich tot bin?
Genau, also von diesen im Regal stehen haben, halte ich persönlich nicht so richtig viel. Ich finde schon, das gehört eigentlich in die Erde. Und zwar nicht eigentlich, sondern ganz bestimmt.
Ja.
Und ich meine sogar eher in die Erde als ins Wasser. Aber gut, das ist auch eine Anschauungssache. Viele mögen ja die Seebestattung.
Kommen wir noch drauf.
Genau. Aber dieses im Regal zu stehen, ich meine, gut, das ist ja in vielen Ländern, das sind ja die Kolumbarien, das wird ja in den südlichen Ländern ganz viel gemacht, dass die Urne beziehungsweise die Aschenkapseln in der Urne dann im Kolumbarium in sogenannten dafür vorgesehenen Schränken stehen. Finde ich auch zweifelhaft. Das ist so ähnlich, ja, wie wenn sie zu Hause
das
steht.
Das ist natürlich hauptsächlich in Ländern, denen so viel steiniger Untergrund ist, wo sozusagen das sehr lange dauert, bis das eben halt wieder zur Erde wird. Da gibt es ja auch die Beinhäuser, in denen dann die Knochen von den nicht wieder zur Erde gewordenen Körpern, die Knochen dann gelagert werden. Aber das ist, geht mir genauso. Ich habe eine Begleitung gemacht mit einer Frau aus Südafrika. Die Tochter wohnte in Südafrika und die Tochter starb. Und ich habe die Mutter von der Tochter beraten. Und diese Verstorbene hatte 2 Kinder. Ich habe dann zu der Frau gesagt, wo ist denn jetzt die Asche ihrer Tochter? Im Kleiderschrank der 12-Jährigen. Im Plastikbeutel. Und das sind Sachen, da finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich eventuell kann das auch zum Kontra, finde ich, werden. Und du hast ja gesagt, die gehört für dich auch in die Erde, mehr als eben halt bei einer Seebestattung. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne eine Familie, die haben den auf halblegalem Wege, haben die Asche ihres verstorbenen Kindes in der Urne auf einem gestalteten Platz im Garten. Und dann hat sich nach 5, 6, 7, 8 Jahren das Ehepaar getrennt. Die haben sich um die Urne mehr gestritten als ums Haus. Ja. Ich finde, das ist auch bedenkenswert, oder?
Sicher, sicher.
Und natürlich kann man nicht alle Eventualitäten bedenken. Und gleichzeitig ist es so, dass ich manchmal denke, ich finde tatsächlich, gehört ein Verstorbener jemandem oder die sterblichen Überreste eines Verstorbenen, gehören die jemandem? Ich finde das gar nicht schlecht mit einer Friedhofspflicht.
Nee, ich sage ja auch nichts dagegen, aber ich finde auch die halblegale Methode absolut legitim. Das ist in vielen anderen europäischen Ländern wie der Schweiz, in Holland, in Frankreich überall erlaubt, die Asche zu verstreuen. Und dass man das auf dem Umwege hier auch tut, also noch nicht mal unbedingt jetzt, um jetzt auf deine Streitigkeit zurückzukommen, im eigenen Garten oder so, sondern einfach auch vielleicht sie zu verstreuen in die Elbe oder wo auch immer. Ne? Gibt ja viele Möglichkeiten, aber wirklich dafür zu sorgen, dass es der Natur wieder zurückgegeben wird, das halte ich doch durchaus für legitim und auch sinnvoll. Und das ist dann für mich ein Mittelweg, dass man sagt, wir haben eine Bestattungspflicht und das kann ich auch nachvollziehen, wobei da ganz stark natürlich auch finanzielle Aspekte im Hintergrund eine Rolle spielen. Also für die Kirche ist das eine ganz, ganz große Geldeinnahmequelle, die kirchlichen Friedhöfe, weil Gräber kosten viel Geld, für die Stadt ganz genauso. Also warum dann nicht einfach, und das ist ja, was geschieht. Also diese Möglichkeit steht offen, über das Ausland den eigenen Weg zu suchen.
Und es, der Vorteil, finde ich, daran ist, dass wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen, dass die ganze Erde ein Friedhof ist. Nicht nur der Friedhof, an dem irgendwelche, an dem ich sonntags vielleicht hingehe, mal einen Spaziergang mache, sondern die ganze Erde ist ein Friedhof. Das macht das einerseits klar und andererseits haben wir vorhin oder haben wir darüber gesprochen, dass ein Friedhof auch ein Internetcafé ist. Das heißt, da kommen Menschen leichter in Kontakt mit ihren Verstorbenen und das fällt dann flach.
Diejenigen, die da Wert drauf legen, kommen auf diese Weise in Kontakt, aber es gibt ja auch jede Menge Menschen, die kommen eben übers Gebet als solches, egal wo sie sich befinden.
Ja.
Oder die Meditation durch innere Besinnung, sagen wir jetzt mal, in Kontakt.
Und wie genau, es gab doch diesen schönen Spruch, wenn es dir mal richtig schlecht geht, dann geh auf den Friedhof. Und wenn es dir richtig gut geht, auch. Finde ich einen schönen Satz.
Was haben wir denn außer der Reerdigung noch?
Wir haben noch hier das mit der Asche verstreuen, finde ich, da müssen wir noch ein paar Sachen zu sagen. Das heißt, am Rheinufer auf der deutschen Seite ist es nicht erlaubt, aber gegenüber auf der französischen Seite dürfen wir.
Naja, natürlich, weil Frankreich andere Regelungen hat keine Bestattungspflicht.
Genau, das ist das eine. Und es gibt für diejenigen, die in Bremen wohnen, die haben die Möglichkeit, zu verfügen, wo ihre Asche verstreut werden
soll.
Das
finde ich aber tatsächlich fragwürdig. Also A, weil das auch irgendwie für mich völlig unnachvollziehbare Sonderregelungen sind. Warum denn nicht für alle Länder gleich? Und B, finde ich völlig absurd. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich spinne. Du musst also A, nachweisen, dass du einen eigenen Garten hast. Und B, musst du auch noch den Nachbarn fragen, ob er was dagegen hat, dass du deine Mutti jetzt in deinem Garten bestatten darfst, ihre Überreste.
Das Köstlichste an der ganzen Sache, das finde ich so humoristisch. Ich habe ja manchmal ein bisschen schwarzen Humor, ne? Also das ist ein Kompliment, schwarzer Humor. Und da habe ich ja manchmal den Eindruck, wie war das? Du sollst nicht nur die Nachbarn fragen, sondern wenn starker Wind ist, sollst du das nicht machen und verstreuen.
Nö, klar.
Und da habe ich gedacht, warum denn nicht?
Also könnt ihr was rüberpusten zum Nachbarn.
Aber das, wenn ich mir eine Bratwurst grille, dann kann ich das bei Wind machen.
Ich stell dir vor, die essen gerade Bratwurst. Und dann ist es Uschis Bratwurst.
Also das mit der Asche verstreuen ist in anderen Ländern möglich. Hier ist das eben halt nur in Umwegen, mit Umwegen möglich.
Genau.
Und ich glaube, dann sollten wir noch ein paar Worte sagen zur Seebestattung. Um eine Seebestattung durchführen zu können, brauchen wir die Asche. Also das heißt, es muss eine Kremierung stattgefunden haben. Mhm. Und wir brauchen eine See insofern, dass wir einen gehörigen Abstand von der Küste brauchen. Ich glaube, die müssen außerhalb der Drei-Meilen-Zone sein.
Genau, das ist sowohl in Ost- als auch in Nordsee gibt es so ganz bestimmte Routen, die dafür vorgesehen sind, und die Kapitäne mit den Schiffen, die eine Seebestattung durchführen, bewegen sich ausschließlich auf dieser Route. Und das kann was sehr, sehr Feierliches und Schönes sein. Also vorhin klang das so ein bisschen schlecht weggekommen. Ich persönlich mag nicht so gerne Asche im Wasser. Ich mag einfach Asche in der Erde, macht für mich mehr Sinn. Aber so eine Seebestattung ist was unheimlich Schönes und Feierliches. Also da habe ich schon ganz tolle Sachen erlebt. Und ich kann absolut verstehen, gerade für Menschen, die jetzt zur See gefahren sind oder Angler waren oder große Segler oder überhaupt eine tiefe Beziehung zum Meer haben, ja, dass das der richtige Ort ist und die richtige Art und Weise des Bestattens.
Das Schöne, eigentlich ein schönes archetypisches Bild dafür, dass wir sozusagen, wie war das? Es gab doch so ein Lied von Udo Lindenberg, ne? Hinterm Horizont. Mhm. Das heißt,
hinter dem Horizont geht's weiter.
Genau, da geht's weiter. Das heißt sozusagen, ich weiß, ist bei vielen Seefahrervölkern, Seefahrergemeinschaften, sind die tatsächlich auf Schiffe gepackt worden und dann auf die See, aufs Meer rausgeschickt worden. Das heißt, das Meer war der Friedhof.
So wie in Indien, ne? Da werden die Menschen auch verbrannt, nur halt nicht in dafür vorgesehenen Krematorien, sondern auf offenen Plätzen.
Und da müssen wir auch nochmal drüber
und
sprechen.
Und da kommt die Asche dann nachher, die übrig gebliebenen Gebeine, und die Asche wird in den Ganges dann gegeben.
Ich würde mal sagen, mit den anderen beschäftigen wir uns auf jeden Fall.
Ja, wir sollten noch eine weitere Folge machen, wo es um Bestattungsarten geht. Da kommen wir wohl nicht drum rum, denn wir sind schon wieder nicht fertig geworden. Nee.
Aber das ist, glaube ich, wichtig.
Scheint ja irgendwie ein unheimlich interessantes Thema zu
total
sein.
Total schön.
Ne? Wir vollkommen unterschätzt
wunderschön
bisher.
Wunderschön, genau.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.